Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Heute ist der Tag der Transparenz beim Treffen der Bischöfe im Vatikan. So hat es zumindest Papst Franziskus auf die Tagesordnung geschrieben. In den vergangenen Tagen standen Rechenschaft und Verantwortung auf der Agenda. Für diejenigen, die als Kinder und Jugendliche von Priestern sexuell missbraucht wurden, klingen die großen Worte hohl. Ihnen wurde meistens nicht geglaubt, Täter kamen ungestraft davon, Verantwortung verwehte wie Weihrauch im Wind. Wird das jetzt anders?
Es ist eine wichtige Station auf dem Weg der Aufarbeitung und der Bemühung der Kirche, dass Kinder und Jugendliche geschützt sind und dass sexueller Missbrauch überwunden wird in allen Teilen der Weltkirche.
Was wir von der Kirche jetzt fordern, von Papst Franziskus konkret, ist eine Nulltoleranz, die auch den Namen verdient. Er benutzt dieses Wort sehr häufig, seit er im Amt ist, aber er hat nichts getan konkret, um das Kirchengesetz zu verändern, um diese Nulltoleranzpolitik auch durchzusetzen.
Ja, das ist ja der Skandal und das ist auch die Frage, die wir uns alle stellen. Wie konnte das so lange vor sich gehen? Warum wurde nicht eingeschritten? Warum wurden weder die staatlichen noch die kirchlichen Gesetze befolgt?
What's different is that on Monday morning.
Am Montagmorgen müssen die Bischöfe beauftragt werden. Wenn es in ihrer Diözese Priester gibt, die sexuelle Übergriffe auf Kinder begangen haben, müssen die am Montagnachmittag aus ihrem Amt entlassen werden. Und Bischöfe, die Verbrechen gedeckt haben, müssen von Verantwortungspositionen entfernt und in einem zweiten Schritt auch aus der Priesterschaft entlassen werden.
Dauerthema sexualisierte Gewalt. Will die katholische Kirche aufklären? Das ist die Frage dieser Streitkultur. Und darüber diskutieren Thomas Schnitzler von der betroffenen Initiative Misbits aus Trier. Guten Tag, Herr Schnitzler.
Guten Tag.
Und der Generalvikar, also der Vizebischof sozusagen des Bistums Essen, Klaus Pfeffer. Guten Tag, Herr Pfeffer.
Schönen guten Tag.
Will die katholische Kirche aufklären, Herr Pfeffer?
Ja, weil es in der katholischen Kirche Verantwortliche und auch andere, viele andere engagierte Menschen gibt, die verstanden haben, dass die zahlreichen Missbrauchsfälle nicht nur Verbrechen von einzelnen Tätern sind, sondern dass sie tiefer liegende Ursachen haben, die mit Strukturen, mit Lehren, mit dem System unserer Kirche zu tun haben und auch mit bestimmten theologischen Überhöhungen, die es bei uns gibt. Natürlich weiß ich, dass es auch eine ganze Menge Kräfte gibt, die diese Zusammenhänge so nicht sehen wollen und die ja im Moment auch mit Angst und Abwehr auf die gegenwärtigen Debatten reagieren. Aber ich bin überzeugt, dass die Entwicklung zu mehr Aufklärung, Aufarbeitung und auch zu dem Herausfinden von den notwendigen Konsequenzen einfach nicht aufzuhalten ist. Und da tragen auch die Betroffenen zu bei, die ja immer mehr ihre Leidensgeschichten offenlegen und damit auch dafür sorgen, dass uns in der Kirche die Wahrheit ja entgegengehalten wird, dass bei uns vieles, sehr vieles nicht stimmt.
Herr Schnitzler, Sie glauben das nicht so schnell.
Als Sprecher der Organisation Missbrauchsopfer im Bistum Trier, genannt Misbit, beschäftigt mich die Streitfrage dieser Sendung aus einer doppelten persönlichen Motivation. Zum einen die eigene Erfahrung als Missbrauchsopfer Mitte der 60er Jahre. Zusammen mit 5 Ex-Messinern kontaktierte ich als einer der ersten bekannten Opfer den zuständigen Diözesanbeauftragten wenige Wochen, bevor Bischof Ackermann die Ernennung zum Missbrauchsbeauftragten erhielt. Zum anderen als forschender Historiker, das zweite Motiv, interessierte mich die Zähliebigkeit der Verdrängungsmechanismen. Und über die Aufklärungsbereitschaft der katholischen Kirche sehe ich kritisch, sehe ich auch als Gutachter einer Clearingstelle beim Bundesfonds sexueller Missbrauch. Von alles in allem also vertrete ich die Nein-Beantwortung dieser Streitfrage, allein aufgrund unserer 9-jährigen Erfahrungen. Wir hatten also Anfang an konkrete Anfragen gestellt, mit Bitten um Akteneinsichten, mit offenen Gesprächsterminen, die durchzuführen. Statt Rücksprachen mit den betroffenen Bündnissen bevorzugte Dr. Ackermann jedoch weiterhin die Rücksprachen mit den Priestern hinter verschlossenen Türen.
Sie haben ja vor kurzem auch in Trier demonstriert, vor dem Priesterseminar, in dem der Bischof mit anderen zur Beratung war. Was passierte da?
Es war so, wir hatten die Studie gelesen und da wurden also ausdrücklich die Empfehlungen ausgesprochen, auch weil Personalakten gar nicht mehr existierten, dass also für die Aufklärung unbedingt die Zusammenarbeit mit Betroffenen erfolgen müsste.
Die Studie, die Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hatte,
genau,
die vor einem halben Jahr veröffentlicht wurde. In
etwa. Und stattdessen gab es dann eine erneute Einladung nur mit dem Priesterrat hinter verschlossenen Türen und da fühlten wir uns wiederholt übergangen.
Herr Pfeffer, die Bilder gleichen sich ja. Also auch im Vatikan stehen die Betroffenen demonstrierend draußen. Direkt in den Beratungssaal dürfen sie nicht, sondern es gibt vorbereitete Statements, die dann abgespielt werden. Ertragen Würdenträger den Anblick der Opfer nicht? Ertragen die nicht das direkte Wort?
Ich weiß es nicht. Vielleicht steckt da auch bei vielen eine Angst mit dahinter, womit sie konfrontiert werden und eine Unsicherheit, mit ihnen in Begegnung zu kommen. Meine eigene Erfahrung gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten ist, bei meinen Begegnungen mit Betroffenen, noch vor ein paar Wochen in Würzburg durfte ich das erleben, das geht schon unter die Haut, sich diese Leidensgeschichten anzuhören. Und ich glaube, viele bei uns haben auch eine Angst davor.
Sie sind 2010 stellvertretender Personaldezernent des Bistums Essen geworden, also vor 9 Jahren. Wann haben Sie zum ersten Mal einen Betroffenen wie Herrn Schnitzler persönlich getroffen?
Irgendwann in den Jahren danach. Ich persönlich hatte wenig Berührungspunkte mit Betroffenen. Ich bin, glaube ich, bei 1 oder 2 Gesprächen dabei gewesen, weil unsere Verfahrensordnung ja auch zunächst mal vorsieht, dass auch kirchenunabhängige Menschen zunächst mal mit den Betroffenen ins Gespräch kommen. Inzwischen sind wir an dem Punkt, dass bei jedem Verfahren ein Gespräch mit dem Bischof angeboten wird. So, dass, weil ich merke, wie wichtig es für Betroffene ist, dass sie auch mit dem höchstrangigen Vertreter eines Bistums, auch mit einem Bischof ins Gespräch kommen und ihm einfach ihre Geschichte erzählen können.
Herr Schnitzler, glauben Sie Herrn Pfeffer, wenn der sagt, ja, wir wollen aufklären oder wenigstens ein paar haben einen ehrlichen
Aufklärungswillen? Also ich finde es sehr lobenswert, dass Herr Pfeffer den Kontakt mit den Betroffenen suchen will und auch gesucht hat. Wir haben im Bistum Trier diese Versuche auch erlebt, haben allerdings das Gefühl gehabt, dass also eine inszenierte Gesprächsbereitschaft stattgefunden hat. Die Gespräche, wie wir sie eigentlich erwartet hätten, wären also, wenn sie auf gleichem Niveau abgelaufen wären, hätte man also Gesprächsprotokolle vorab entwerfen müssen. Man hätte sich einigen müssen, dass also auch auf neutralem Raum Gespräche stattfinden. Und das war uns also nie erlaubt worden. Also uns wurden entsprechende Vorschläge immer wieder von Bischofsseite oder von der Justiziarin also untersagt. So, das war dann der Grund, dass wir 2011 dann auf die Straße gegangen sind.
Sie sind selber ein Betroffener, ein Opfer. Was ist mit dem Priester, den Sie beschuldigen, passiert?
Der Priester, den ich beschuldige, den habe ich also 2010 nach meinem ersten Gespräch mit dem diözesanen Missbrauchsbeauftragten persönlich besucht. Ganz einfach, weil ich durch die Informationen, die ich von dem Trierer diözesanen Missbrauchsbeauftragten bekommen habe, mich ganz misstrauisch gemacht haben. Er sagte mir nämlich, ich habe mit ihrem Täter gesprochen, erlebt. Ich fragte mich, warum telefoniert er mit dem? Und ich dachte dann, also ich wurde misstrauisch, ich dachte, da soll Beweismaterial vielleicht beiseite geschafft werden. Daraufhin habe ich mich dann also eine Woche später in Mainz mit ihm verabredet. Und diese Begegnung werde ich nie vergessen, denn der Täter, leicht alkoholisiert, ich erzählte ihm, was er mir angetan hat und 5 anderen, die ich mittlerweile kontaktiert hatte. Und dann beschimpfte er mich praktisch als einen Trittbrettfahrer und sagte, ich würde alles nur simulieren. Es wäre gar nicht so gewesen, er würde gar nichts zugeben. Als wir dann auseinandergegangen sind, sagte er zu mir, Herr Schnitzler, wenn es denn so gewesen wäre, dann würde es mir leid tun.
Und Aufklärung, was wäre das für Sie?
Ab diesem Moment war unser Bestreben, diesen Fall auch anhand der Akten aufzuklären. Denn uns war klar, dass wir wirklich da nichts simulieren, dass wir also wirklich also auch Betroffene waren. Und wir haben also seitdem immer wieder vergebens versucht, durch Personalakteneinsichten da Klarheit zu schaffen. Stattdessen, in der Folge gab es natürlich immer wieder Interviews, weil ich als der erste offene Bekennende immer wieder bei relevanten Terminen befragt wurde. Und nach einiger Zeit, 2013, erhielt ich dann also von dem Anwalt des Täters eine Unterlassungsklage angedroht, wenn ich nochmal, auch wenn ich anonym nur gesprochen habe, ihn im Zusammenhang mit Missbrauch brächte. Daraufhin nahm ich mir einen Anwalt und der Anwalt stellte dann beim Generalvikariat Trier die Anfrage, wie viele Missbrauchsopfer sich denn bis dahin gemeldet hätten. Das waren dann 15. Diese Information gab er dann weiter an den Anwalt des Täters, der daraufhin seine Klage zurückzog. Das war dann überhaupt der erste Moment, dass ich mir überlegt habe, dass ich das Anerkennungsverfahren der Kirche auch in Anspruch nehme. Es ging mir dabei nicht um die 5.000 Euro, die maximal in Aussicht gestellt wurde, sondern ich wollte einfach diese Schmach, die mir der An- angetan wurde, also als Opfersimulant abgetan zu werden. Also das wollte ich mit einer förmlichen Anerkennung erreichen und die habe ich dann auch bekommen.
Herr Pfeffer, kann ein Betroffener im Bistum Essen sagen, ich hätte gern Einsicht in die Beschuldigtenakte?
Das ist schwierig. Also Personalakten offen zu legen, ist ein rechtliches Problem. Und wir haben im Moment haben wir einen Fall, wo es Betroffene gibt, die über ihren Anwalt eine Akteneinsicht erbeten haben. Und das ist ein Fall, der uns auch mit einem anderen Bistum verbindet, wo wir jetzt gesagt haben, wir wollen das ermöglichen und sind dabei, das auch über eine Anwaltskanzlei jetzt prüfen zu lassen, wie das ganz konkret gehen kann und welche Akten man freigeben kann. Da sind Datenschutzgeschichten zu berücksichtigen, weil in diesen Akten ja auch Namen von ganz, ganz vielen anderen Unbeteiligten oder Beteiligten oder Unbeteiligten vorkommen, die man nicht einfach so freigeben kann. Und ich persönlich, also mein Anliegen ist es schon, dass wir das möglich machen. Aber ich merke auch, wie viel rechtliche Hürden es da gibt und aber ich kann das von Seiten der Betroffenen sehr verstehen, dass das einfach ganz wichtig ist zu verstehen, was ist da passiert. Und ich glaube, dass das auch für unsere Kirche insgesamt wichtig ist, im Sinne einer Aufarbeitung reinzugucken in diese Fallgeschichten, die ja teilweise einige Jahrzehnte zurückliegen. Warum konnte es dazu kommen und warum haben so viele in dem System Kirche dazu beigetragen?
Sie haben im Herbst vergangenen Jahres der Staatsanwaltschaft 41 Akten über mögliche Missbrauchsfälle übergeben. Warum erst so spät?
Also dahinter verbergen sich Fälle, die die Staatsanwaltschaft bereits kannte. Also dass das im letzten Jahr passiert ist, hing ja damit zusammen, dass Juristen Strafanzeige erstattet haben und aufgrund der MAG-Studie den Verdacht geäußert haben, da gibt es noch ganz, ganz viele Fälle, die nicht hinreichend auf strafrechtliche Relevanz geprüft worden sind. Und
also
wir haben,
die Studie war dann doch der Anlass?
Also die Studie war der Anlass und diese Strafanzeige und die These, ihr habt in den Akten noch Dinge drin, die sind strafrechtlich relevant und die sind nicht geprüft worden. Wir sind eigentlich der Überzeugung, dass oder relativ sicher, dass sich da nichts drin verbirgt, weil es sich um viele Fälle handelt, die wir natürlich seinerzeit nach 2010 beispielsweise oder auch eher oder Staatsanwaltschaft zur Anzeige gegeben haben. Aber in diesem Fall sind wir direkt nach der MAG-Studie auch auf die Staatsanwaltschaft zugegangen und haben gesagt, wir sind bereit, sie euch zu übergeben. Und genau das passiert auch im Moment.
Sie hören die Sendung Streitkultur zu der Frage Dauerthema sexualisierte Gewalt. Will die katholische Kirche aufklären? Darüber diskutieren der Generalvikar des Bistums Essen, Klaus Pfeffer, und Thomas Schnitzler von der betroffenen Initiative MISBIT. Herr Schnitzler, wenn Sie das jetzt hören, Akteneinsicht, schwierig, datenrechtliche Probleme, da können auch die Namen von Unbeteiligten ja von anderen eingesehen werden. Was tun Sie dagegen?
Also es gibt da einen Vorbehalt. Diese Verpflichtung, Rechtsbelange zu prüfen, ist natürlich doppelseitig zu sehen. Es besteht die Möglichkeit, also wenn diese Prüfung nur von der Kirche gemacht wird, dass dann natürlich Eigeninteressen damit verbunden sind, dass also Dinge aus den Akten rausgenommen werden, die dann die Kuhtäter, die Strafvereidler betreffen. Zum Beispiel die Missbrauchsbeauftragten, die damals in unserem Fall auch das erste Kirchenrechtsverfahren nicht zu Ende geführt haben. Das war eigentlich auch ein Grund, warum wir Akteneinsicht also angefordert haben, weil der damalige Missbrauchsbeauftragte nach meinem Presseouting in die Akte reingeschaut hat und gesagt hat, wir haben damals ein Kirchenrechtsverfahren geführt, nachdem eine Mutter einen Fall angeklagt hat, wir haben es aber nicht zu Ende geführt, das war ein Fehler. Allein die Bezeichnung ein Fehler war für mich ein Schlag. Das deutet darauf hin, dass dieser Diözesanmissbeauftragte eigentlich gar kein Unrechtsgefühl hat, dass er das nur einen Fehler in seiner Amtsführung sieht und nicht als als Strafvereitelungsbestand also ansieht.
Herr Pfeffer, viele Betroffene machen ja die Erfahrung, dass niemand für sie zuständig ist, dass alle möglichen juristischen Geschütze da aufgefahren werden, dass sie das eben nicht bekommen, was sie gerne hätten. Wenn das jetzt so schwierig ist mit diesen Akten, mit dem, was man eigentlich als Aufklärung bezeichnen könnte, muss, dass man eben erfährt, was war und wer war es, dann gibt es ja noch eine andere Seite, nämlich die der Entschädigung. Warum zahlt die Kirche keine Entschädigung? Warum bieten Sie jetzt konkret im Bistum Essen nicht an? Ich sehe, du bist in einer schwierigen Situation, du hast vielleicht deine Arbeit verloren und du kriegst eben nicht nur die 5.000 Euro, sondern du bekommst jeden Monat 1.500 Euro.
Weil wir dafür eine Einigung auf der gesamtdeutschen Ebene brauchen. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir als katholische Kirche uns auf ein einheitliches Verfahren, auf einheitliche Kriterien einigen können, in welch einer Form wir Anerkennungszahlungen leisten. Wir haben das getan, aber es ist, glaube ich, jetzt auch sehr offensichtlich, dass das viel zu wenig ist. Und das sind Fragen, über die sich die Bischofskonferenz jetzt wieder neu verständigt.
Aber die ist ja total zerstritten, ne? Würden Sie auch so sagen?
Was nach außen dringt, sieht so aus. Aber bei diesem Thema, so ist mein Eindruck, scheint allen klar zu sein, dass das Verfahren und vor allem auch die Höhe der Anerkennungszahlungen in keinem Verhältnis steht zu dem, was geschehen ist.
Ich möchte Ihnen da recht geben, das ist die erste Kritik. Die Studie hat ja ergeben, dass also die Messlatte, die vorher gesetzt wurde mit 5.000 Euro, dass die also in vielen Bistümern um ein Weites überschritten wurde. Sie haben es gerade gesagt, es wurden also auch sechsstellige Tausenderbeträge bezahlt. Da haben wir uns dann gedacht, hat man vielleicht das zweifelhafte Glück gehabt, in dem einen oder anderen Fall einen ganz hochrangigen Kleriker als Täter gehabt zu haben, der dann sich die Problematik mit einer hohen Zahlung aus der Welt geschafft hat. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist die Verfahrensweise. Ist also unbedingt notwendig aus unserer Sicht, dass also eine unabhängige Stelle diese Plausibilitätsprüfungen durchführt. Im Gegensatz zu den Empfehlungen der Studie sind das also in den meisten Fällen also langjährige Bistumsbeauftragte, Angestellte, die zu nahe am System dran sind. Die Studie hat auch erwiesen, dass also die Resonanz immer schlechter ist, also dass seit Einführung des Verfahrens sich immer weniger Leute melden, die also in gar keinem Verhältnis stehen zu den wahrscheinlichen Betroffenenzahlen.
Weil sie sich an die Kirche wenden müssen.
Weil sie sich an die Kirche wenden müssen.
Die Wahrscheinlichkeit wäre höher, wenn es eine andere Stelle wäre, nicht Kirche.
Also im Saarland ist ja jetzt erstmal so eine Stelle eingerichtet worden. Von dem Kulturminister, glaube ich, ist der Vorschlag gemacht worden. Und dieser Vorschlag ist eigentlich auch von dem unabhängigen Missbrauchsbeauftragten Rührig von Anfang an favorisiert worden. Aber Bischof Ackermann ist ja vom runden Tisch ausgebrochen mit diesem Verfahren, das die Betroffenen nie befürwortet haben und hat also praktisch gesagt, die katholische Kirche ergreift jetzt den ersten Schritt. Für uns war das ein reines Image Propagandaaktion, die ohne Rücksprache mit uns erfolgt ist. Wir haben tatsächlich vorher von Ackermann also eine anergehende Vorgehensweise gefordert, die er aber nicht berücksichtigt hat.
Vielleicht bräuchte es dann so etwas wie eine unabhängige Stelle, an die sich Betroffene wenden können. Und wir bräuchten vielleicht in der deutschen Kirche einen gemeinsamen finanziellen Topf, in dem wir alle einzahlen und über den dann eine unabhängige Stelle verfügt und nach bestimmten Kriterien dann Zahlungen leistet. Wäre das ein Weg, den Sie für vernünftig halten würden?
Den würden wir auf jeden Fall für vernünftig halten. Wir haben uns auch gewundert, dass also das Saarland, das ja also bistumsmäßig ganz eng verknüpft ist mit dem Bistum Trier, dass nachdem das Saarland diesen Schritt gemacht hat, dass dann in Rheinland-Pfalz nichts gefolgt ist und auch Bischof Ackermann also auch keinen entsprechenden Vorschlag gemacht hat. Das wäre ein sehr guter Vorschlag, dass also in allen Bundesländern beziehungsweise in den Bistümern also unabhängige Anlaufstellen existierten, die dann diese Plausibilitätsprüfung verhandelten und dann entschieden würden über die Anerkennungszahlungen.
Herr Pfeffer, Herr Schnitzler hat es vorhin so in einem Nebensatz fast gesagt, mit den hochrangigen Klerikern. Es gibt einen recht bekannten Fall des Bistums Essen aus den 70er Jahren. Da hat ein Priester des Bistums Essen sich des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht, ist dann ins Erzbistum München versetzt worden. Das heißt also, zwei Bistümer haben vertuscht, das kann man so sagen. Denn die Gemeinde, in die er dann kam, die wusste ja nichts von der Vorgeschichte in Bayern. Und damals Erzbischof von München und Freising war Josef Ratzinger, der spätere Papst. Und diese Geschichte wurde auch erst so richtig bekannt, als Josef Ratzinger Papst war. Also ist nicht an dem Gedanken was dran, dass man sich eigentlich dieser Aufklärung gar nicht ehrlich stellen kann, weil es wirklich bis in die oberste Spitze der katholischen Kirche geht?
Ich kenne die Details nicht in diesem Fall, was im Erzbistum München und Freising geschehen ist. Es ist ein Fall, wo in der Tat, wie Sie es gesagt haben, im Bistum Essen dieser Priester an zwei Stellen aufgefallen ist durch Missbrauchstaten. Er ist dann versetzt worden oder zu therapeutischen Behandlungen dann ins Erzbistum München-Freising entsendet worden. Und es ist offenkundig, dass er dann dort auch immer wieder eingesetzt wurde und immer wieder weitere Fälle von Missbrauch auch aufgetreten sind. Und das ist ein sehr, sehr dramatischer Fall, wobei wir viele Fälle haben, wo in diesen Zeiten tatsächlich Priester immer wieder woanders hingesetzt wurden, weil man dachte, naja, das wird sich schon wieder legen, weil man auch, glaube ich, eine ganz andere Haltung zum sexuellen Missbrauch hatte. Ich glaube schon, dass es in der Tat da jetzt bei der Aufarbeitung große Ängste gibt. Wer hat welche Verantwortung dann zu welchem Zeitpunkt so getragen?
Warum sagt es denn keiner? Also es könnte sich ja auch ein ehemaliger Papst oder wer auch immer, Bischöfe, Kardinäle, könnten sich ja hinstellen und jetzt mal klar sagen, ich habe das und das gemacht. Ich habe davon gewusst, ich habe dieses Papier unterschrieben. Warum passiert das nicht?
Das weiß ich nicht. Ich werde auch oft danach gefragt, warum benennen wir nicht die konkret Verantwortlichen? Ich finde das immer sehr schwierig, wenn ich auf Fallgeschichten schaue, dann stelle ich fest, man kann nicht so einfach sagen, der war's oder jener war's, sondern es ist ein Gesamtsystem, wo ganz viele mitbeteiligt waren und auch mit bestimmten Haltungen und Ansichtsweisen zu sexuellem Missbrauch, der auch in der Zeit damals anders war als heute. Das macht das sehr, sehr schwierig. Und natürlich würde ich mir aus meiner heutigen Perspektive wünschen, dass einige von denen, die damals Verantwortung trugen, sich heute melden und sagen, ich habe folgende Verantwortung nicht hinreichend wahrgenommen oder wie auch immer. Warum sie es nicht tun, ich kann es nicht sagen.
Aber so richtig Druck wird ja dann auch, sagen wir mal, von der Bischofskonferenz nicht gemacht. Also da müssen ja erst die betroffenen Vertreter wiederkommen, protestieren, mit Transparenten dastehen damit und auch natürlich wir Medien, damit so etwas wie Druck entsteht.
Ja, das ist, glaube ich, auch in solchen Geschichten so, dass der Druck tatsächlich notwendig ist, bevor dann wirklich auch etwas weiter passiert. Und deswegen finde ich das im Moment auch so wichtig, dass die Debatte nicht erlahmt, dass es immer weitergeht.
Von betroffenen Seite wäre es ein schönes Zeichen zu erfahren, dass ein Bischof oder ein Kardinal mal eine Selbstanzeige machte, um den Weg freizulegen. Dass dann also auch Leute der höheren Priesterhierarchie also auch beklagt werden können, das ist ja jetzt so nicht so. Man hat den Eindruck, dass gerade in Bayern die Generalstaatsanwälte immer noch mit Samthandschuhen, mit Personalakten von Klerikern umgehen. Also dass in bestimmten Ländern die Generalstaatsanwälte immer noch nicht so vorgehen, wie sie eigentlich vorgehen sollten.
Wäre das eine Erwartung an dieses Treffen in Rom, an diesen Anti-Missbrauchsgipfel, Selbstanzeige von Bischöfen?
Na, also meine Erwartung ist, dass erstmal weltweit in alle Kirchen hinein, in alle Nationalkirchen hinein ganz deutliches Signal gesetzt ist, der sexuelle Missbrauch ist ein gravierendes Problem. Und man kann nicht sagen, ja, das ist nur in dem einen oder in dem anderen Land, sondern wir müssen davon ausgehen, weil es systemisch bedingt ist, dass wir das in allen Ländern haben und dass da massiv was passieren muss, so. Ich finde die Sache mit der Selbstanzeige und der Aufforderung, da muss es doch einzelne Bischöfe geben. Ja, mag sein, dass es einzelne Bischöfe gibt, die für sich klar kriegen, ich habe in einem konkreten Fall eine schwerwiegende Schuld auf mich geladen. Das weiß ich aber nicht. Und wenn ich mir Fallgeschichten anschaue, dann stelle ich fest, da sind ganz, ganz viele dran beteiligt und gewesen. Und es ist sehr schwer, das jetzt auf einzelne Figuren zu konzentrieren und dann zu denken, wenn die sich gemeldet haben, dann ist irgendwie alles gut. Sondern das ist wirklich ein großes System damals gewesen.
Letzte Frage an Sie beide. Für welche Position des jeweils anderen haben Sie am meisten Verständnis? Welches Argument des jeweils anderen hatten Sie vorher nicht so bedacht, Herr Schnitzler?
Also ich würde denken, dass Deutschland mit der Vergangenheit, mit den Erfahrungen der Aufarbeitung eines totalitären Staates, also da könnte ja Deutschland, die Deutsche Bischofskonferenz weltweit, also ein Exempel statuieren. Also die Fälle, die schlimmsten Fälle, die jetzt aus Afrika dokumentiert sind, beispielsweise, dass eine vergewaltigte Priesterfrau dreimal abgetrieben wurde. Also solche Geschichten die sind eventuell auch in Deutschland passiert. Und wenn da der Mut gefasst würde, also diese Fälle also auch zu recherchieren, dann wäre das ein Zeichen für die ganze Welt. Ansonsten glaubt man nicht, dass da was passiert.
Für mich ist das Wichtigste, was ich auch heute hier wieder mitnehme, Betroffenen zuzuhören. Das ist, glaube ich, das A und O, wo wir noch einen hohen Nachholbedarf haben und keine Angst vor ihnen zu haben.
Ja, die Geistlichkeit tagt in Rom noch weiter bis morgen. Es ist auch ein Bußakt vorgesehen. Hier in Köln ist nach 25 Minuten Schluss. Und spätestens am Montag, dann können Sie vergleichen, wo der Erkenntnisgewinn höher war, hier oder in Rom. Ich danke an die beiden Diskutanten, an Thomas Schnitzler von der Betroffeneninitiative MISBIT und an Klaus Pfeiffer, dem Generalvikar des Bistums Essen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs innere Mitstreiten. Sie können diese Sendung auch noch im Podcast nachhören. Ich bin Christiane Florin und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Hier folgt jetzt die Sendung Kultur heute.